Willkommen zu Unruhige Zeiten, dem Podcast vom und für den Mittelstand.
Ich bin Lars Linnekogel von TTE Strategy und ich spreche alle paar Wochen mit Geschäftsführern, Entscheidungsträgern und Unternehmern von Mittelstand-Champions in Deutschland. Und heute wird's spannend. Mein Gast ist Tobias Rappers, Gründer des Maschinenraums, der wohl exklusivste Club für Mittelständler, die wirklich etwas bewegen wollen. Der Maschinenraum setzt auf Austausch, Co-Creation und Peer-Support. Und warum und wie das alles funktioniert und was Familienunternehmen jetzt tun müssen, um nicht abgehängt zu werden. Darüber sprechen wir jetzt. Hallo Tobias.
Hi Lars, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du da bist. Du bist ja auch Podcaster und Podcast-Host vom erfolgreichen Format Alles neu aus dem Maschinenraum. Fühlst du dich jetzt als Gast genauso wohl wie als Host?
Das ist ja schon etwas andere Rolle. Ich habe gelernt, es ist schwieriger, die richtigen Fragen zu stellen, als die richtigen Antworten zu geben. Von daher bin ich ganz entspannt, freue mich auf unser Gespräch und wie es auch im Maschinenraum ist, durch den ehrlichen Austausch lernt man am meisten.
Da hast du jetzt ja bei mir die Latte hochgehalten sozusagen, wenn du sagst, die Fragen stellen ist schwieriger, jetzt steigt bei mir gleich der Puls sozusagen, dass wir das hier auch zusammen gut hinbekommen. Dann starten wir mal zusammen in unsere erste Rubrik.
Die Vita.
Tobias, du kommst von Roland Berger, bist dann zur Digitaleinheit von Fiesmann als Managing Director gekommen. Erzähl uns doch mal kurz, was hat dich persönlich dazu bewogen und wie ist jetzt die Digitaleinheit von Fiesmann und der Maschinenraum, wie hängt das zusammen?
Ja, vielleicht fange ich kurz beim Studium an, weil das ist ein roter Faden. Ich habe an der Handelshochschule in Leipzig studiert. Die Uni wurde erst kürzlich wieder ausgezeichnet als eine der besten Universitäten für Unternehmertum.
Ja, da passiert ja einiges gerade.
Und derzeit habe ich mir ein großes Netzwerk an Gründern aufgebaut. An Gründern, die große Startups gegründet haben oder auch Kommilitonen, die das im Nachgang gemacht haben. Mhm. Nach dem Studium habe ich mich bewusst entschieden, nicht ein eigenes Startup zu gründen, sondern in die Beratung zu gehen. So kam ich zu Roland Berger. Die Idee war, den eigenen Werkzeugkasten aufzufüllen und vor allen Dingen aber so viele Industrien und unterschiedliche Unternehmen wie möglich kennenzulernen. Bei Roland Berger hatte ich eine richtig gute Zeit. Ich war fast 8 Jahre dort, habe den Digitalbereich mit aufgebaut und habe trotzdem relativ früh auch gemerkt, dass Unternehmen sich schwer tun, mutige und nach vorne gerichtete Strategien auch tatsächlich umzusetzen. Es fehlte oft irgendwie an Inspiration, an Mut, auch an dem Buy-in der Mitarbeitenden. Mhm. Und um neue, frische Impulse in die Projekte hineinzubringen, habe ich das Startup-Netzwerk, Inspirationsnetzwerk, Maker-Netzwerk für Roland Berger aufgebaut und habe Branchenexperten, Gründer mit in die Projekte eingebunden, den Gründer von Number 26 mit dem Vorstand einer großen Bank zusammengebracht, ein Streaming-Dienstleister aus Asien, der Elektroautos baut, mit den Vorständen der großen Automobilhersteller hier in Deutschland. Und ich habe gemerkt, wie gut dieser Wechsel, dieser Perspektivenwechsel geht, der direkte Austausch zwischen der Praxis. Und irgendwann kam dann Fiesmann. Ich habe Fiesmann als ein sehr progressives Unternehmen wahrgenommen und dann auch kennengelernt. Ein Familienunternehmen, wo es nicht um PowerPoint-Charts ging, sondern um Machen und um Umsetzen. Es wurde tatsächlich sehr wenig auch mit Beratungen gearbeitet, sondern man hat versucht, die Transformation mit den eigenen Mitarbeitern und auch durch eine Kulturveränderung voranzutreiben. Und das fand ich sehr inspirierend und fand ich total spannend, da meinen Beitrag zu leisten. Und in der Zeit bei Fiesmann habe ich nicht nur gemerkt, dass alle Familienunternehmen, die ähnlichen Fragestellungen haben. Und das waren oftmals gar nicht die Problemchen, die wir in der Strategieberatung erkannt haben, weil wir nicht mehr auf der PowerPoint-Chart waren, sondern im Umsetzen. Und zweitens gab es viele Unternehmen, die sich auch mit Fiesmann ausgetauscht haben und auch vice versa. Und so entstand dann die Idee des Maschinenraums, warum nicht eine Plattform zu schaffen, wo wir Unternehmen zusammenbringen, damit sie direkt voneinander lernen, praxisnah und auf Augenhöhe. Und genau das ist ja die Idee des Maschinenraums, den ich dann vor 5 Jahren aus der Fiesmann-Gruppe herausgegründet habe.
Da kommen wir gleich noch dazu. Das ist sehr spannend. Wann genau kam dir denn so die Erkenntnis, dass du gesagt hast, naja, das also nur auf Slides praktisch die PowerPoint-Beratung, das reicht nicht aus. Kannst du uns da vielleicht über so einen Schlüsselmoment oder irgendwie erklären, wie das kam? War das bei Roland Berger schon oder im Nachgang erst? Wie war das bei dir?
Na, es war schon währenddessen. Im Nachgang wurde es mir jetzt immer klarer, ehrlicherweise. Zumindest gilt das für Familienunternehmen, die, glaube ich, eine höhere Machermentalität auch haben. Aber vorweggestellt, ich finde Beratungen sehr sinnvoll und wenn sie auch richtig eingesetzt werden, auch sehr, sehr hilfreich für die Unternehmen. Bei mir war das damals so, ich habe Unternehmen im Digitalbereich beraten, Transformationsstrategien entwickelt. Und das sind ja Themen, die sind nicht nur für die Unternehmen neu, sondern teilweise auch für die Beratung neu. Es geht ja nicht um Restrukturierung, wo du Restrukturierungsleitfäden in der Schublade hast und die abarbeitest, sondern du musst ja den Kontext dessen verstehen und dann übersetzen, hoffentlich nicht nur in PowerPoint-Chart, sondern in gute Empfehlung für die Unternehmen. Und was ich gelernt habe, dass die Realität in den Unternehmen sich oft viel schneller entwickelt, als Beratung das Wissen aufnehmen können, analysieren können und dann eben in, überspitzt gesagt, in schicke PowerPoint-Präsentationen übersetzen können. Und dass dieser Austausch zwischen der Praxis Geschwindigkeitsvorteil ist. So, das war Punkt 1. Der zweite Punkt ist, dass einige Beratungen häufig so das Prinzip verfolgen, dass sie die beste Lösung liefern müssen und auch den Druck und auch die Anforderungen von ihren Kunden bekommen. Aber ich bin überzeugt, niemand muss alles selbst wissen. Es ist viel wichtiger, das Wissen anderer gezielt zu nutzen und vielleicht auch mal externe Experten mit einzubinden. Und dieses Geschäftsmodell haben viele Beratungen nicht gehabt. Und bei Roland Berger habe ich das ja eingeführt. Es hat auch gut funktioniert. Aber so ganz natürlich ist dieser Weg, glaube ich, bis heute noch nicht so allgemein. Und die dritte Erkenntnis, und das ist dann auch der Abschluss und auch die Gründungsidee des Maschinenraums. Unternehmen, Familienunternehmen kämpfen mit sehr, sehr ähnlichen Herausforderungen. Nicht nur auf dem Markt, sondern vor allen Dingen, wenn man in die funktionalen Fachbereiche hineinschaut, in die IT-Abteilung, in die HR-Abteilung, in die Strategieabteilung. Und keiner spricht darüber. Keiner spricht darüber, dass eigentlich alle die gleichen Fragestellungen haben. Jeder arbeitet isoliert voneinander, manchmal mit Beratung, manchmal alleine. Und so halt wieder die Idee, warum nicht eine Plattform schaffen, wo man eben diejenigen zusammenbringt, die an den gleichen Themen arbeiten und die sich dann gegenseitig letzten Endes beraten.
Ja, super spannend. Und wir kommen gleich dazu, was das so für Fragen sein können. Aber jetzt erstmal ab zur Lage.
Unruhige Zeiten.
Tobias, wie empfindest du denn die aktuellen Zeiten und warum?
Du hast natürlich eine sehr schwierige Frage. Also ich würde aus dem Bauchgefühl sagen, natürlich nicht gut, wenn man das auf einer gesellschaftlichen, humanitären Perspektive betrachtet, dann definitiv gar nicht gut. Nur bezogen jetzt auf die Wirtschaft und auf den Kontext, in dem sich Unternehmen befinden, hier in Deutschland, dann sind es definitiv unruhige Zeiten. Aber in dem Fall bin ich überzeugt, dass es nicht darauf ankommt, wie die Zeiten sind, sondern wie man darüber denkt und vor allen Dingen, wie man auch als Unternehmen handelt. Und ich sehe zwei Arten von Haltung oder Unternehmen, auch hier im Maschinenraum. Die einen, die fürchten sich vor Veränderungen und die anderen nutzen sie als Chance. Und im Maschinenraum erleben wir das auch täglich. Es gibt Unternehmen, die sind super mutig, die achten natürlich auf ihre Kosten, aber nutzen Chancen, um neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, nutzen gerade jetzt Chancen, um Leute zu rekrutieren und gehen wirklich mit einer vielen, sehr, sehr starken Dynamik nach vorne. Und genauso sehen wir Unternehmen, die sind unsicherer, weil sie nicht wissen, wo sie ansetzen sollen. Und auch da unterstützt der Maschinenraum. Wir sind nicht nur ein Ort, wo die Unternehmen sich austauschen über die Sachen, die gut laufen, sondern auch über die Sachen, die schlecht laufen. Und vor allen Dingen auch ein Ort, um wirklich ins Machen zu kommen. Wir haben konkrete Formate, die Unternehmen dabei helfen, aus dieser Unsicherheit in den Handlungsmodus zu wechseln.
Ja, vielleicht ganz kurz. Woran erkennst du, falls du das so beantworten kannst, schnell, ob jetzt ein Unternehmen oder ein Mitglied bei euch eher zu den Mutigen gehört oder eher zu den Vorsichtigen, / Ängstlichen, weil du ja diese beiden Gruppen so mal pauschal eben beschrieben hast?
Also ich glaube, tendenziell sind im Maschinenraum natürlich nur die oder eher die mutigeren und progressiveren Unternehmen, sonst würden die sich nicht so einer zukunftsgerichteten Initiative freiwillig anschließen und sich mit anderen Unternehmen vereinen und daran glauben, dass man gemeinsam stärker ist als alleine und dass man das Rad nicht jedes Mal neu erfinden muss. Das würde man nicht machen, wenn man im Status quo beharren möchte oder die Zeiten zurückdrehen will. Wir merken, dass durch die sehr enge Zusammenarbeit mit den Unternehmen, jedes Unternehmen durchläuft im Maschinenraum einen strukturierten Onboarding-Prozess, wo wir die Arbeit im Maschinenraum für das Unternehmen auch kalibrieren. Da haben wir konkrete Landkarten, Themenlandkarten, die wir mit allen 80 Unternehmen so durchgehen. Und in der Einschätzung dieser Themenbereiche, wie versteht ihr Führung, wie gut kennt ihr euren Kunden, wie ist eure Arbeitsumgebung, was macht ihr im Bereich Kultur und Leadership? Das sind 20 Dimensionen. Da erkennt man dann, wo es Stärken und wo es Schwächen gibt. Und bei der Aktivierung der Mitarbeitenden, wir sind im Schnitt jeden Monat so mit 6.000, 6.500 Entscheidern in Kontakt über den Maschinenraum. Das sind pro Unternehmen so zwischen 60 und 90 Personen. Mhm. Und je nachdem, wie viele Mitarbeiter du in welcher Geschwindigkeit auch in den Maschinenraum aktiviert bekommst, dass sie das Angebot nutzen, daran kriegst du dann auch ein Gefühl, wie progressiv und mutig sind dann die Unternehmen, die im Maschinenraum mit dabei
sind. Hört sich nach einem guten Indikator an. Was sind da so aktuell die Top-Themen, die, wenn du so sagst, hier 1, 2, 3, das wären die Themen, die aktuell da am intensivsten diskutiert werden unter euren Mitgliedern mit eurer Hilfe?
Dazu muss man wissen, dass wir den Austausch zwischen den Menschen in insgesamt 20 funktionalen Fachbereichen kuratieren. Eben IT-Abteilung, HR-Abteilung, Finance-Abteilung, Nachhaltigkeitsabteilung und jede Abteilung für sich die Initiativen sichtbar macht, an denen sie gerade arbeiten und die Menschen sich zusammentun, die an den gleichen Themen arbeiten. Das heißt, da ist es nicht so, dass es ein Ranking gibt von dem einen Thema, was die Unternehmen besonders stark beschäftigt, sondern die Themen, die die Unternehmen und die Mitarbeitenden in den Unternehmen, in den Fachbereichen gerade beschäftigen, die besprechen wir. Und das hat gar nicht so viel was mit Dringlichkeit zu tun, sondern einfach damit zu tun, wo hakt es jetzt gerade. Ich versuche trotzdem die Frage zu beantworten auf einer generellen Ebene. Und ich glaube, das ist zum einen, was ich ableite, definitiv der Fachkräftemangel. Ich würde eher sogar behaupten, klar, der Fachkräftemangel ist real, aber es ist bei den Familienunternehmen eher eine Frage auch der Attraktivität. Nur wenn ich sichtbar bin mit meinen Innovationen, mit meinen Karrierepfaden, dann werden Arbeitgeber, Arbeitnehmer aufmerksam, Talente aufmerksam auf mich. Und da können Familienunternehmen noch viel tun an dem, was sie anbieten, aber noch viel mehr, wie sie sich nach außen präsentieren und wie sie auch darüber sprechen. Das zweite Thema, ganz aktuell auch hier bei uns im Maschinenraum, ist das Thema künstliche Intelligenz. Wir werden in diesem Jahr eine Initiative auch dazu starten, wo die Unternehmen sich konkrete KI-Use-Cases untereinander teilen. Die Unternehmen wissen alle, dass das richtig und wichtig ist, sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinanderzusetzen, aber so ins Tun kommen und auch zu wissen, wo fange ich jetzt eigentlich an, ist eine große Herausforderung. Und der letzte Punkt, das hört man auch viel bei uns im Podcast, in dem alles neu aus dem Maschinenraum, wenn wir mit Unternehmern und Unternehmerinnen sprechen. Am Ende ist es die Komplexität von all diesen verschiedenen Veränderungen, die gleichzeitig passieren und da die Resilienz und aber auch die Agilität der Unternehmen zu schaffen, um auf diese Anforderungen auch zu reagieren. Ich
glaub, das ist okay, also Führung, Fachkräftemangel, künstliche Intelligenz und so allgemeine Resilienz wirst du da so rausarbeiten, ne? Tobias, gibt es denn da irgendwas, was dich besonders überrascht insgesamt? Also irgendwelche negativen oder positiven Sachen aktuell? Ich habe jetzt, wenn ich mal kurz für mich zusammenfasse, hast du mir schon gesagt, ihr habt da Mitglieder, die einmal sehr progressiv sind allgemein, ein paar sind etwas schüchterner oder vorsichtiger, dann die drei großen Themen von eben. Gibt es noch irgendwelche so Überraschungskracher, die du aktuell da raushörst?
Ich bin immer dann überrascht, wenn ich mit anderen über das Maschinenraumkonzept spreche, über den offenen Austausch zwischen den 80 Unternehmen und dann gefragt bekommen, wie funktioniert das denn? Warum machen die das denn? Trauen die sich das? Und da habe ich so den Eindruck, dass viele überrascht sind, dass der Mittelstand so weit ist, weil er eben für anderes bekannt ist, womöglich. Und deswegen glaube ich, was mich positiv überrascht, ist die offene Zusammenarbeit der Unternehmen hier vor allem im Maschinenraum und Ich habe verstanden, dass das früher auch undenkbar war. Heute ist das Realität und das finde ich sehr positiv, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Weg, es zu lernen.
Mhm. Und du hast ja gesagt, es sind allgemein unruhige Zeiten. Erwarten dann die Leute oder die Teilnehmer im Maschinenraum auch schnelle Ergebnisse, weil es unruhige Zeiten sind? Oder hat man da trotzdem Zeit, sich in Ruhe auszutauschen?
Na, es kommt auf die Fragestellung an. Die einen Themen, die im Maschinenraum besprochen werden, die sind in manchen Fachbereichen strategischer, konzeptioneller. Andere sind sehr operativ, sehr pragmatisch, sehr dringlich. Wenn ein Unternehmen eine Cyberattacke hat im Netzwerk, dann ist es sehr hilfreich, in sehr, sehr kurzer Zeit mit anderen Unternehmen zu sprechen, die einen ähnlichen Vorfall hatten, um Notfallpläne nochmal gegenseitig abzudaten, auch zu überlegen, wie reagiere ich da drauf. Da ist Schnelligkeit natürlich sehr gefragt. Bei anderen Themen, wie stärke ich meine Employer-Brand? Lohnt es sich, SAP einzuführen, ja oder nein? Dies und jenes ist eher wichtiger, gute Orientierung zu bekommen und seine eigene Einschätzung für eine eigene Entscheidung dann zu schärfen.
Ja, das macht Sinn. Abschließend in dieser Kategorie, deine Meinung zum Wirtschaftsstandort Deutschland?
Ich glaube, wir haben unglaublich viel Potenzial, auch viel mehr, als einem das eingeredet wird. Aber wir müssen in diese Machermentalität wieder kommen. Bürokratieabbau, Digitalisierung, Fachkräfte. Wir brauchen Lösungen und weniger Debatten. Wir müssen nicht immer nur die Probleme beschreiben, sondern einfach Lösungen teilen und auch zwischen, nicht nur zwischen Unternehmen, sondern auch auf Wirtschaftsstandortsebene finde ich es nicht so verkehrt, sich von anderen Ländern vielleicht auch Sachen abzuschauen, die dort gut funktionieren, anstatt immer selber zu denken, dass man alles am besten weiß oder wissen müsste.
Ja, das finde ich eine gute Inspiration und der Maschinenraum ist da ja ein Top-Vorbild. Wir können gleich noch mehr dazu natürlich, aber man kann es natürlich auch noch eine Nummer größer denken. Gute Idee.
Die Secret Sauce.
Wir haben jetzt eben schon drüber gesprochen, Tobias, warum Unternehmen dem Maschinenraum beitreten, macht viel Sinn. Kannst du mal drüber sprechen, was sind denn so innovative Lösungsansätze, die von euren Mitgliedern gefunden werden und was können da jetzt andere Mittelständler, die vielleicht nicht Mitglied sind, aber hier heute zuhören, konkret mitnehmen?
Also Takeaway Nummer eins ist natürlich, sich zu überlegen, selbst Teil eines solchen Netzwerkes zu werden.
Klar.
Es gibt nicht viele Vergleichbare zum Maschinenraum, aber es gibt vielleicht andere Netzwerkmöglichkeiten, um sich auszutauschen. Und das ist gleichzeitig auch das Innovativste, was wir im Maschinenraum machen mit den Mitgliedsunternehmen. Wir schaffen diese Schwarmintelligenz. Wir sind mit über 6.000 Menschen jeden Monat in Kontakt in den 20 funktionalen Fachbereichen. Die Unternehmen entsenden ihre Mitarbeiter oder ermöglichen ihre Mitarbeiter, den Maschinenraum zu nutzen. Ich als Mitarbeiter, der eine neue Initiative oder ein Thema auf dem Tisch bekommen hat, hat die Möglichkeit, andere Mitarbeitende von anderen Unternehmen zu finden, die auch an diesem Thema arbeiten, das Thema vielleicht schon gelöst bekommen. Mhm. Und der Maschinenraum hilft sozusagen, um die Sache herum die richtigen Menschen miteinander zu vernetzen.
Und wie wird das ganz konkret passieren? Also angenommen, ich hätte jetzt ein Problem auf dem Tisch, ich bin Mitglied bei euch, ich bin Mitarbeiter in der Mitgliedsorganisation. Mhm. Habe ich jetzt ein Tool oder wie wird da jetzt der Prozess funktionieren?
Ja, genau. Es gibt eine digitale Community tatsächlich auch. Mhm. Wir haben auch einen großen physischen Ort, aber wir haben eine digitale Community und dort sind dann aktuell die 6.500 Entscheiderinnen online. Mhm. Dort kann ich in meinen Fachbereich reingehen, zum Beispiel in den Kommunikationsfachbereich. Dort kann ich dann Fragen stellen. Ich kann sagen, ich arbeite gerade an der Kommunikationsstrategie und stelle mir die Frage, wie ich das Thema Nachhaltigkeit da gut positionieren soll, ob ich eher kognitive oder emotionale Elemente einbinden soll. Und dann, finde ich, melden sich andere Menschen, die an dem gleichen Thema arbeiten, bei dir in dieser Online-Community. Mhm. Gleichzeitig gibt es in jedem Fachbereich, zum Beispiel im Kommunikationsfachbereich, jeden Monat Austauschformate, die finden online und virtuell statt, die dauern 60 bis 90 Minuten. Mhm. Die werden durch den Maschinenraum organisiert, moderiert. Wir laden ein. Wir machen das für die Mitarbeitenden so einfach wie möglich, daran teilzunehmen. Was wir nicht machen, ist, die Themen zu bestimmen, sondern die Themen bestimmen wir eben gemeinschaftlich mit den Leuten aus den Fachbereichen alle 6 Monate und übersetzen das dann in diese unterschiedlichen Formate. Und was wir auch nicht machen, ist, das Wissen zu vermitteln, sondern das Wissen kommt eben direkt aus den Unternehmen und von denen, die dort Best Practices oder Erfahrungen gesammelt haben, die es wert sind zu teilen. Und wenn mich das Thema anspricht, nicht weil ich irgendwie inspiriert werden möchte oder weil ich mich langweile, sondern weil ich mich auch damit beschäftige, dann gehe ich in eben ein solches Format rein, treffe dort manchmal auf 20, manchmal auf 50, manchmal auf 100 andere Leute und dann wird das durch uns mit sehr, sehr viel Intelligenz kuratiert und auch moderiert, damit man sich zum einen vernetzen kann, weiß, welches Unternehmen ist bei dem konkreten Thema ähnlich wie ich unterwegs, welche Person hat vielleicht die gleiche Perspektive wie ich auch auf das Thema und zweitens, dass man inhaltlich weiterkommt. So, das ist die zweite Möglichkeit, die du hast, indem du regelmäßig diese Austauschformate besuchst. Da gibt es über 300 Stück von im Jahr für die Unternehmen in den 20 Fachbereichen. Und die dritte Möglichkeit, die du hast, ist, dass du über die App oder über die Online-Community auch eine Frage direkt an den Maschinenraum stellst. Wenn du dir überlegst, ob es sich lohnt, Salesforce oder SAP einzuführen, dann kannst du die Frage an den Maschinenraum senden. Wir haben einen riesigen Datenpool über 5 Jahren Schwarmintelligenz, wissen ganz genau, welches Unternehmen sich mit welchen Themen schon auseinandergesetzt hat und können dich dann direkt mit anderen Praktikern vernetzen. Das ist eine 1-zu-1-Vernetzung, der beste Service letzten Endes, um dann den richtigen Ansprechpartner zu deinem Thema zu finden.
Und jetzt hast du eben gesagt, du gehst ab und zu auch in die Veranstaltung. Guckst du dann auch ab und zu mal so in die App rein und schaust, was wird da so Spannendes diskutiert? Gibt es da so irgendwelche Themen, wo du sagst, oh, da liest du dann unbedingt gerne mit, wenn das möglich ist? Oder wie funktioniert das? Also wie linkst du natürlich schon mit, was da so der Bass ist gerade?
Ich linke natürlich schon rein. Ich arbeite sehr stark am System, das heißt, ich versuche natürlich auch, wir versuchen den Maschinenraum immer besser zu machen. Wir sind 40 Mitarbeiter und Mitarbeitenden. Wir haben Teams, die sich nur für die Moderation der Online-Community drauf fokussieren. Das heißt, die sind die ganze Zeit dort online und helfen auch mit Vernetzungen. Genauso haben wir Teams, die nur für die Programmgestaltung der Austauschformate verantwortlich ist. Das heißt, wir haben 39 andere Personen, die eigentlich nichts anderes machen als Menschen und Themen zu vernetzen und ich unterstütze natürlich auch. Und mich freut es dann immer zu sehen, ne, wie einzelne Unternehmen, die neu dazukommen, wir nehmen immer nur 12 Unternehmen pro Jahr auf, wie man so richtig sieht, wie so Welle für Welle mehr Mitarbeiter den Maschinenraum nutzen. Wir haben auch physische Veranstaltungen, ja, wir machen nicht alles virtuell und wenn man dann die strahlenden Gesichter der Personen sieht, wie glücklich die sind, dass denen geholfen wurde, aber wie glücklich sie auch in dieser Gemeinschaft der Gleichgesinnten sind, obwohl sie sich vielleicht vorher nur virtuell kennengelernt haben oder vielleicht gar nicht kannten, das macht mich dann schon sehr stolz.
Warum nur 12 pro Jahr? Wollen da nicht mehr dazukommen?
Ja, unsere Haupt-KPI ist weniger die Anzahl an Unternehmen, die außen sichtbar sind, sondern eben die Anzahl der Mitarbeitenden der teilnehmenden Unternehmen, die den Maschinenraum nutzen und deren Zufriedenheit. Wir sind 80 Unternehmen. Wir haben so gemerkt, ab 60, 70 Unternehmen hat diese Schwarmintelligenz richtig funktioniert, sodass das Wissen auch skaliert. Und jetzt nehmen wir immer nur 12 Unternehmen mit dazu, um A, genügend Zeit zu haben, die neuen Unternehmen anzudocken. Ja, das ist kein Selbstläufer. Wir sind ja keine Krankenkasse, wo Mitgliedsanträge ausgestellt werden und dann hört man nur was, wenn man krank ist. Sondern wir helfen denen proaktiv. Und das Zweite ist, es gibt sowas wie den Maschinenraum noch nicht. Und wir können nicht wissen, ob irgendwie so ein Ökosystem irgendwann mal kippt. Und dadurch, dass wir uns künstlich begrenzen, mit jetzt nur 12 Unternehmen pro Jahr, glauben wir daran, dass wir A, schnell genug Prozesse nachziehen können, die uns auffallen. Und B, dass wir dann auch vielleicht auch den Zufluss beschränken können, wenn wir denken, dass wir das müssen, um das Ökosystem und die Qualität im Ökosystem zu schützen.
Ich kann mir vorstellen, dass eine Sorge sein könnte von CEOs, wenn die bei euch Mitglied sind, dass Mitarbeiter da vielleicht auch Unternehmensgeheimnisse vielleicht freigeben, die nicht freigegeben werden sollen und dass dann vielleicht Wettbewerber das irgendwie mitbekommen können, was da jetzt so strategische Fragen sind. Wie löst ihr das Problem, wenn das ein Problem ist?
Also die Unternehmen, die Mitglied im Maschinenraum werden, die überlegen sich das vorher schon sehr gut. Wir sprechen sehr intensiv mit denen darüber. Das ist keine Entscheidung von einer einzelnen Person, sondern Da sind direkt schon mehrere Personen aus den Unternehmen mit involviert. Das heißt, es mag Unternehmen geben, die da sehr vielleicht vorsichtig sind oder übervorsichtig sind oder wie auch immer. Ich mag es gar nicht zu bewerten. Mhm. Ich glaube, dass die nicht Mitglied im Maschinenraum werden, von vornherein nicht. Mhm. Für die, die mitmachen, die haben A, das Vertrauen in die anderen Unternehmen. Die haben auch das Vertrauen in uns als Organisation. Wir haben unterschiedliche Maßnahmen aktiv, um natürlich Themen wie Kartellrecht, Compliance, Antitrust etc. sicherzustellen, dass kein Mitarbeiter dort Sorge haben muss. Und wir achten auch darauf, dass wenn Wettbewerber dazukommen, was durchaus der Fall sein kann, dass die Unternehmen, die schon dabei sind, darüber Bescheid wissen und auch die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Das heißt, durch transparente Kommunikation, durch ganz viel Vertrauen ist das ein sehr, beherrschbares Problem.
Verstanden. Okay. Dann, was mich interessieren würde, du hast ja vorhin kurz das Thema künstliche Intelligenz als eins so der Top-Themen angesprochen. Mhm. Gibt es da schon Lösungen sozusagen aus der Diskussion zwischen Mitgliedern im Maschinenraum, die von denen du berichten kannst, dass da Unternehmen wirklich auch mit KI schon weitergekommen sind durch die Maschinenraumplattform?
Also sind zahlreiche Use Cases, die Unternehmen schon von sich aus gestartet haben oder wo sie inspiriert wurden von anderen Unternehmen aus dem Maschinenraum. Mhm. Ich glaube, der große Mehrwert, den die Plattform jetzt bringt, ist, dass wir anfangen, das Ganze für uns alle ein bisschen zu strukturieren. Ja, das heißt, dass wir in einen HR-Bereich reinschauen und die Use Cases sammeln. Wer arbeitet gerade eigentlich wo dran? Und auch nicht nur die Ideen, sondern auch die konkreten Ergebnisse, also welche Use Cases funktionieren jetzt. Mhm. Und das sind mal kleinere Sachen wie Note-Taking im Recruiting. Das sind dann größere Sachen wie automatisches Einsetzen von KI-Agenten im HR-Bereich zum Beispiel. Und da guckt jedes Unternehmen für sich selbst, was sie machen oder was sie nicht machen. Aber der große Vorteil ist die strukturierte Herangehensweise. Und das direkte Lernen von anderen Unternehmen, die in der Praxis, und das unterscheidet sich ja, Theorie und Praxis, die in der Praxis diesen Use Case ausprobiert haben.
Mhm. Okay, verstanden. Wenn jetzt da Unternehmen dann eine Frage stellen, zum Beispiel zu KI, aber du hast ja auch schon andere Bereiche angesprochen, und andere Unternehmen antworten jetzt darauf. Woher weiß ich, dass das wirklich eine gute Lösung ist, die mir da vorschlagen?
Na, das weißt du nicht. Und das ist ja die Kunst der Schwarmintelligenz. Dadurch, dass du mehrere Antworten bekommst, hast du bessere Orientierung, musst am Ende noch deine eigene Intelligenz anwenden, um für dich und für dein Unternehmen den eigenen Weg zu finden und natürlich auch selbstständig die Entscheidung treffen. Aber das Lernen aus den Fehlern auch, und das sind nicht immer nur Best Practices, die einen nach vorne bringen, sondern vor allen Dingen auch die Fehler, die ersparen sehr viel Zeit. Die ersparen viel Geld, viel Kosten tatsächlich und die erhöhen natürlich auch massiv die Motivation für die Mitarbeitenden, wenn sie auch sehen, dass andere an den gleichen Themen arbeiten, dass sie sich vielleicht auch genauso schwer tun und dass man dann aber Abkürzungen nehmen kann, weil das eine Unternehmen das vielleicht schon gelöst hat und dann kann man in vielen Fällen tatsächlich auch ein Blueprint eins zu eins übernehmen. Bei einer Softwareauswahl zum Beispiel, wenn ich ein Intranet einführe für Mitarbeiter, dann gibt es ja 4-5 Anbieter, die für den Mittelstand gut funktionieren und die brauche ich nicht vorher irgendwie im Desk Research mir raussuchen und dann mit jedem Einzelnen sprechen. Ich schreibe das einmal in die Community rein und kriege 40 Unternehmen, die mir antworten. Ich weiß, wer mit was arbeitet. Ich kann das strukturiert durchgehen, verstehe, warum haben sie sich dafür entschieden? Sind sie glücklich? Sind sie nicht glücklich? Wie haben sie das Thema Beirat geklärt, wenn ich so eine Mitarbeiter-Kommunikations-App einführe? Das heißt, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen kannst du von nicht nur Best Practices, sondern generell von Erfahrungen, wozu auch Fehler gehören, enorm profitieren.
Ja. Ist da schon mal irgendwie auch eine Enttäuschung aufgekommen, dass Leute gesagt haben, naja, die haben mir jetzt alle was vorgeschlagen, bei mir funktioniert es nicht. Kommt sowas auch vor und müsst ihr da vielleicht auch so ein bisschen die Leute an die Hand nehmen und sagen, naja gut, es kann auch nicht immer überall funktionieren. Das sehen wir ja in der Beratung auch. Oder wie managt ihr so die Erwartungshaltung der Teilnehmer?
Ich glaube, die Erwartungshaltung ist relativ klar, dass man A, auch gar nicht erwarten kann, dass zu jeder Frage auch eine Antwort gibt überhaupt. Mhm. Ich würde sagen, in 90% der Fällen ist das der Fall. Tatsächlich wissen wir, dass 80% der Fragestellungen, die Unternehmen in den funktionalen Fachbereichen haben, identisch sind. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich zu meinem Thema ein anderes Unternehmen finde, was sich damit auch beschäftigt hat, ist relativ hoch. Ja. Am Ende ist auch ein gutes, logischerweise, das ist auch der Unterschied zu der Beratung, ein sehr, sehr gutes Maß Eigeneinschätzung notwendig, um die Entscheidungen am Ende zu treffen. Und ich finde das gar nicht so verkehrt, denn Unternehmen müssen auch lernen und Mitarbeiter müssen auch lernen, sich selbst diesen Muskel zu trainieren, um dann auch diese Entscheidung in von mir aus komplett neuen Bereichen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, auch selbst treffen zu können. Und da ist der Weg häufiger das Ziel. Und der Weg wird halt gut begleitet durch die Unterstützung aus den anderen Unternehmen.
Ja, das finde ich super. Also ich glaube, wenn die Leute dann selbst mitdenken, dann ist das Ownership einfach viel höher, genau, und wird am Ende auch eher gemacht. Also das kann ich voll unterstützen. Trotzdem ist ja die Frage, jetzt gehe ich in den Maschinenraum und bekomme tolle Inspirationen und Ideen von außen, komme zurück in mein Unternehmen und bin jetzt sozusagen allein mit der Idee. Bietet ihr da Unterstützung an oder gibt es da vielleicht auch so Implementierungsaustausch zwischen den Unternehmen, wie man da jetzt genau vorgehen kann oder hilft man sich da auch? Wie muss ich mir da das vorstellen oder endet da der Support?
Nee, erstmal ist das ein grandioses Feedback, was wir immer wieder von den Unternehmen zurückgespielt bekommen, dass die Mitarbeiter heute in den Familienunternehmen tatsächlich sehr häufig alleine sind mit den Fragestellungen und durch den Maschinenraum auf einmal nicht mehr alleine sind, weil sie ja eben andere Peers treffen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das geht nicht nur, geht über die Inspiration und Orientierung hinaus. Wie gesagt, es geht auch um konkrete Implementierungsfragestellungen. Von kleineren Sachen bis hin zu größeren Sachen. Also wie mache ich jetzt so eine SAP-Implementierung, wenn ich mich dafür entschieden habe, das zu tun? Mhm. Wie haben andere den Projektplan gemacht? Haben die ihre Zeiten eingehalten und so weiter und so fort? Das heißt, du findest eigentlich auf allen Phasen Unterstützung, sei es bei einer Ideengenerierung, was soll ich jetzt eigentlich machen? Bei einer Entscheidungsfindung, wie soll ich mich jetzt eigentlich entscheiden? Und auch bei dem Umsetzen von getroffenen Entscheidungen hast du auf dem Weg immer kleinere, größere Fragestellungen, die kannst du immer wieder in den Maschinenraum reinspielen und bekommst Antworten. Und da hilft die Schwarmintelligenz allein schon sehr stark mit. Gleichzeitig haben wir uns im Netzwerk zwischen den Unternehmen auch Ressourcen und Fähigkeiten aufgebaut, um die Unternehmen dabei auch zu begleiten, wenn sie zusätzliche Unterstützung benötigen. Mhm. Häufig fehlt es an Projektmanagement-Skills, an Stakeholder-Management, wenn mehrere Unternehmen zum Beispiel auch beteiligt sind. Und da springen wir ein mit Methoden-Know-how, mit eben genau diesen beiden Skills, auch mit externen Netzwerken, um vor allen Dingen auch bei Strategiethemen, auch Innovationsthemen hands-on mit zu unterstützen. Das ist im Endeffekt wie eine kleine eigene Beratung, die Unternehmen sich untereinander dann teilen.
Okay, verstanden. Wenn ich jetzt mitten im Prozess bin und habe eigentlich eine gute Inspiration und mache dann eine Rückfrage in den Maschinenraum und wieder in den Pool, habe ich dann die gleichen Leute wieder oder fahre ich da das Risiko, dass mir vielleicht andere dann noch eine andere Inspiration geben und dann in den ja schon unruhigen Zeiten noch mehr Unruhe entsteht?
Ja, das kann natürlich passieren, dass ein anderes Unternehmen irgendwie vielleicht auch neu dazugekommen ist und die, das ist nicht so überraschend, aber auch die gleiche Fragestellung haben, weil 80% der Fragestellungen sind einfach identisch. Mhm. Und dann bekommst du vielleicht eine leicht andere Perspektive und musst dich damit auch nochmal auseinandersetzen und dann deine eigene Entscheidung treffen. Das kann natürlich passieren, das ist part of the game. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass die Mitarbeitenden, die den Maschinenraum eben nutzen, sich in ihren funktionalen Fachbereichen sehr schnell miteinander vernetzen. Das heißt, wir schaffen es sehr schnell, eine vertrauliche und auch vertraute Ebene zwischen Menschen zu schaffen, auch wenn der Maschinenraum Maschinenraum heißt. Und diese Beziehungen sind sehr, sehr viel wert. Viele Themen werden auch außerhalb des Maschinenraums weiter besprochen, auch viel tiefer auch tatsächlich noch besprochen, weil die sich im Maschinenraum kennengelernt haben.
Okay, dann treffen die sich dann auch, vielleicht besuchen sich gegenseitig. Genau. Das ist, finde ich, sehr spannend. Wir haben schon jetzt über Menschen gesprochen, jetzt gucken wir gleich auch mal in unsere Kategorie dazu.
Der menschliche Moment.
Tobias, vielleicht relativ kurz und knackig. tolle Ideen bekommt man aus dem Maschinenraum, man bekommt Inspiration. Du hast auch gerade darüber gesprochen, dass es Netzwerke und Hilfe zur Implementierung gibt. Nichtsdestotrotz, Veränderung grundsätzlich, egal ob mit Maschinenraum, mit Beratung oder auf andere Art und Weise, ist ja immer eine schwierige Sache und geht häufig schief. Wie schaffe ich das denn jetzt aus deiner Perspektive, in dem Unternehmen interne Widerstände zu überwinden, die Leute wirklich richtig gut mitzunehmen? Was ist da so deine, deine Geheimrezeptur dazu?
Ich glaube, das eine Geheimrezept gibt es nicht. Deswegen hatte ich ja auch gesagt, Beratungsansätze haben auch ihre Grenzen. Aber ich glaube, so ganz grundsätzlich, und das haben wir in der Beratung so vor 6, 7 Jahren, als ich die Transformationsprozesse begleitet habe, hat man das, finde ich, viel zu wenig mitgedacht. Das ist das Thema Kommunikation. Mhm. Menschen mögen nicht immer Veränderungen. Sie müssen verstehen, warum wird sich was verändern. Sie wollen auch mitgenommen werden auf diese Reise. Das heißt, man muss kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren und das optimalerweise von oben nach unten. Ja, also der Vorstand oder die Geschäftsführung muss viel reden, viel kommunizieren. Und das ist der große Vorteil von Familienunternehmen, weil die Geschäftsführer, die vielleicht Teil der Familie sind, eine sehr, sehr hohe Authentizität haben, sehr, sehr viel Vertrauen auch genießen und deswegen auch größere Richtungswechsel, die in solchen Veränderungsprozessen ja durchaus häufiger vorkommen, auch durch die Mitarbeitenden mitgegangen werden. Und das ist meiner Meinung nach der große Vorteil auch von Familienunternehmen gegenüber DAX-geführten Unternehmen.
Fallen dir da spontan Personen ein oder gute Beispiele, wo du sagst, hey, die Familien oder die Geschäftsführung haben das richtig gut gemacht?
Ja, ich will da jetzt keinen irgendwie besonders herausheben, weil dann würde ich anderen könnte sehr viele Beispiele nennen. Es gibt aber wirklich der Unterschied, wie du menschlich auch auftrittst und wie du diese Veränderungsprozesse auch an den Mitarbeitenden rüberbringst. Also das eine ist wichtig, dass du es machst und dass du das mit in deine Strategie einbindest. Und das andere ist auch, wie du das machst. Es gibt Unternehmen, die machen Townhall-Meetings, wo auch Mitarbeitende anonym Fragen zurück an das Top-Management spielen müssen, dürfen und die auch beantwortet werden. Und ich glaube, das ist ja nicht nur in Unternehmen, sondern es ist auch in unserer Gesellschaft irgendwie das, was wir uns wünschen. Wie häufig wurde die Politik in den letzten Monaten dafür angeklagt, dass sie nicht die Bedarfe der Bürger berücksichtigen oder es nicht mit denen kommuniziert wurde oder was auch immer. Deswegen Kommunikation ist, glaube ich, der Schlüssel.
Verstanden.
Buddha bei die Fische.
Tobias, lass uns mal in deinen Terminkalender schauen. Du hast mir eben berichtet, über 300 Termine gibt es bei euch. Ihr seid da mit Tausenden von Menschen jeden Monat in Kontakt. Du hältst das ganze Ding am Laufen und entwickelst es auch weiter mit deinem Team. Was passiert denn jetzt bei dir konkret so in der nächsten Woche, in den nächsten 2 Wochen? Wie muss ich mir deinen Tag oder deine Tage vorstellen?
Ich schaue mal rein, eine Sekunde. Sehr gut, ja. Tatsächlich habe ich nächste Woche eine spannende Podcast-Aufnahme mit einem Gast, den ich jetzt noch nicht verraten darf, aber es lohnt sich reinzuhören.
Wir sind gespannt, auf jeden Fall.
Dann haben wir ein ganz tolles neues Format. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, aber wir haben auch eine Akademie gegründet aus dem Mitgliedsunternehmen, wo wir uns Trainings teilen. Es sind über 70 Trainingsformate im Jahr, von KI-Trainings über Design-Thinking-Trainings, ESG-Trainings. Und in diesem Jahr, und zwar jetzt Ende März, werden wir sogenannte Leadership-Dialoge launchen. Das heißt, wir bringen Geschäftsführende und Gesellschafter für 12 aus 12 unterschiedlichsten Unternehmen für 3 Tage in einen Offsite-Location im Schwarzwald, um über ihre individuelle Führungs-Journey zu berichten und sich wirklich sehr, sehr vertraut berufliche, private Dinge zu teilen. Und da bin ich maßgeblich dran beteiligt. Das bin ich sehr aufgeregt, ob das Format auch funktioniert und freue mich sehr auf die Tage. Und da gibt es nächste Woche richtig viel vorzubereiten.
Ja. Und dann also das wird sich sehr spannend an. Ich glaube, da werdet ihr viel Interesse haben.
Ja, also wir hatten, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen, wir hatten nur 12 Plätze, die waren dann auch schnell belegt. Die nächste Kohorte startet dann im November schon. Aber das ist auch das, was die Kraft des Netzwerkes ist, aus den Bedarfen, die wir dann hören, ja, dass sich auch Geschäftsführende und auch Gesellschafter sich auch weiterentwickeln würden, aber gar nicht so diesen Resonanzraum immer in ihrem eigenen Umfeld haben, über solche Themen auch sprechen zu können. und dann etablieren wir das. Und bei solchen Sachen bin ich häufig dann auch am Anfang mit dabei, bei der Konzeption und auch bei der Einführung. Und nächste Woche steht ganz im Zeichen von dem Thema.
Das hört sich gut an. Ist das im November dann auch im Schwarzwald oder geht es da irgendwo hin, wo es wärmer ist?
Ich hoffe auch im Schwarzwald. Das wird uns nämlich die Organisation erleichtern, wenn es das zweite Mal in der gleichen Berghütte stattfindet. Oder Berghütte in der, so eine Alm ist das. Mhm. Aber wir gucken mal, wie uns die Location gefällt. Ich bin da guter Dinge. Wenn es gut ist, findet es im November wieder da statt.
Okay, super. Also hört sich super spannend an. Tobias, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir über den Maschinenraum und den Mittelstand zu sprechen. Und für alle, die sich das gern mal näher angucken wollen, packen wir einen Link hier auch in die Shownotes. Ich glaube, dass das ein irre gutes Konzept ist, was ihr entwickelt habt. Die Leute mitdenken zu lassen, das Ownership in den Unternehmen zu lassen, das nicht alles auf Berater abzuwälzen, macht für mich auch total Sinn. So ähnlich arbeiten wir auch. Ihr habt das Ganze auf eine skalierbar größere Größenordnung gebracht und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg. Ich kann mir gut vorstellen, dass da viele auch Interesse haben, reinzukommen. Aber wir haben ja gehört, es ist nicht so ganz einfach, Mitglied zu werden. Vielleicht ganz kurz zum Schluss, was kostet bei euch eine Mitgliedschaft, wenn man da Interesse hat?
Die kostet 34.000 Euro für die Unternehmensgruppe pro Jahr. Und ich korrigiere dich tatsächlich ungern am Schluss. Aber tatsächlich jedes deutschsprachige Familienunternehmen kann Mitglied werden. Es kommt auf die Haltung an. Das ist durchaus vielleicht manchmal schwierig. Ja. Du hattest anfangs gesagt, der Maschinenraum sei ein exklusiver Club. So verstehen wir uns nicht. Wir verstehen es eher als die Allianz der Willigen. Von daher freuen wir uns natürlich, wenn weitere willige Familienunternehmen mit dazukommen. Häufig werden die auch empfohlen durch Beratung, weil Beratung dann merken, das wird den Unternehmen gut tun. Von daher, Lars, wenn ihr da mal spannende Klienten habt, lass uns da gern zusammen arbeiten. Ich bin überzeugt, dass das Konzept gut funktioniert und vielen Dank für das spannende Interview und ganz liebe Grüße nach Hamburg.
Ja, vielen Dank, Tobias. Also die Korrektur am Ende war natürlich unbedingt notwendig und auch vollkommen in Ordnung. Weiterhin dir und deinem Team ganz viel Erfolg. An die unruhige Zeiten-Zuhörer, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da und abonniert den Podcast, um keine neue Episode zu verpassen. Schreibt uns, was euch gefallen hat und was nicht, an hello@tte-strategy.com. Und der Podcast ist ein Format der TTE Strategy GmbH, der mehrfach mit dem Hidden Champion Award ausgezeichneten Strategie- und Transformationsberatung. Und wenn ihr Ruhe und Routine in euren unruhigen Alltag bringen wollt, hört wieder rein bei Unruhige Zeiten.
Unruhige Zeiten.